Deutschlandfunk Kultur heute.
Von einer Inszenierung zu sprechen, ist fast schon eine Untertreibung. Als die Dichterin Amanda Gorman im Januar bei der Amtseinführung von US-Präsident Biden ihr Inaugurationsgedicht The Hill We Climb vortrug, da gingen weltweit Augen und Ohren auf.
When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace.
Amanda Gormans Vortrag, ihre Lyrik-Performance ging in Bild und Ton um die Welt und sofort wollten Verlage allüberall Übersetzungen herausbringen. Nur, wer sollte das machen? Wer durfte das machen? Das Gedicht einer schwarzen, 22-jährigen Frau aus den USA in eine andere Sprache übertragen? Die Antwort erbitterte Diskussionen. In Deutschland meinte der Verlag, ein Trio aus drei Übersetzerinnen sei die Lösung. Der Fall Gorman beschäftigt die Literatur weiterhin. Gestern Abend zum Beispiel, da wurde unter der Überschrift Verstehen und Übersetzen, Aneignung fremder Identität in Frankfurt am Main diskutiert. Ludger Fittgau hat den Austausch für uns verfolgt.
Haben Übersetzerinnen und Übersetzer bedeutender literarischer Werke angesichts der Forderungen nach Political Correctness in der Sprache begonnen, sich selbst zu zensieren? Etwa um Konflikte mit Verlagsleiterinnen oder Lesern zu vermeiden, die die Literatur frei von rassistischen Ressentiments wissen wollen? Diese Frage stellte die österreichische Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin Elisabeth Edel gleich zu Beginn der Diskussionsrunde mit Kolleginnen und Kollegen, die sie moderierte. Sie brachte als Beispiel den Titel einer Erzählung von Joseph Conrad aus dem Jahr 1897.
Wir waren an einen Titel gewöhnt wie Der Nigger von der Narzissus. Eine Weile hieß dieses Buch dann Der Bimbo von der Narzissus. Die letzte Übersetzung, die vor 2-3 Jahren erschienen ist, heißt jetzt Der Niemand von der Narzissus. Was tun wir inzwischen beim Übersetzen? Fangen wir an, ein bisschen zu retuschieren, ein bisschen zu mogeln?
Daniel Göske, an den die Frage gerichtet war, widersprach nicht. Er übersetzt Texte von Conrad oder Melville und lehrt als Amerikanistikprofessor an der Universität Kassel. Auch in der pädagogischen Provinz spüre er bei seinen Studierenden die grundlegende Verunsicherung im Umgang mit Sprache, die unter Rassismusverdacht steht.
Weil bei den Studenten sprachlicher Fächer mittlerweile die Schere im Kopf so groß ist, dass sie auch, wenn wir, da ich auf Englisch unterrichte, haben wir manche Probleme nicht, die mit den deutschen Artikeln und den Pronomen zu tun haben. Aber wenn wir zum Beispiel ein Buch lesen wie Mark Twain und Nigger Jim von sich selber als Nigger Jim spricht, dann fragen die mich, wenn sie eine Stelle lesen sollen, ob sie denn das N-Wort sagen sollen oder ob sie nicht lieber N-Wort sagen. Also N-Wort, Jim.
Eine solche Sprachreinigung lehnten in der Diskussion sowohl die Literaturwissenschaftlerin Nicola Rosbach als auch Lina Musur, die Verlagsleiterin von Hansa, zwar ab. Aber beide warben gleichzeitig um Verständnis für diejenigen, die etwa Rassismus am eigenen Leib erleben und sich deshalb auch gegen Diskriminierungen in der Literatur wehren. Nicola Rosbach.
Und ich fände es auch schlecht, wenn man aus so einer, sagen wir es mal ganz böse, universal aufgeklärten, weißen, kolonialistischen Sicht sagt, ich darf alles sagen, tun, und das ist einfach auch nicht richtig. Also wir müssen einfach auch wissen, dass die Aufklärung einfach auch auf hegemonialen, kolonialistischen Strukturen beruht und dass es sehr einfach ist, als Weiße zu sagen, ich darf einfach alles. Also ich habe das gelernt in den letzten Jahren, dass ich das nicht für mich so definiere.
Thomas Thiel, Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, glaubt, dass die Welle der identitätspolitischen Diskussionen noch lange nicht abebben wird. Nicht nur, weil sich darin etwa ein neues Selbstbewusstsein der sogenannten People of Color in den USA oder in Europa ausdrücke. Für Thiel zeigt sich in den Identitätsdebatten auch ein neuer Sozialisationstypus, der viel mit den Filterblasen im Internet sowie wirtschaftlich mit Deregulierung zu tun habe.
Ein zersplittertes, nach Identität ringendes Subjekt, das alles irgendwie so aus seiner Geschichte, aus seiner Herkunft anzieht und als unveräußerliches Eigentum betrachtet. Dieser Identitätsbegriff ist ja selber schon eine Zumutung. Also wer ist mit sich selbst identisch? Deswegen denke ich, dass das weitergeht. Also einmal, weil das ein internationales Phänomen ist, bei dem wir Deutsche noch so hinterher sind, wenn man so will. und das zweite, weil es eben auch eine gesellschaftliche Entwicklung spiegelt.
Dieser gesellschaftlichen Zersplitterung und Aufspaltung in Subkulturen, die einander schon bei der Suche nach einer gemeinsamen Sprache misstrauen, setzte der Soziologe Heinz Bude in Frankfurt am Main noch einmal so etwas wie gesamtgesellschaftliche Solidarität entgegen, ohne allerdings den Begriff zu verwenden. Stattdessen sprach er etwas blumig vom gemeinsamen Leben, etwa in räumlichen Nachbarschaften, das über die jeweiligen Gruppenidentitäten der gemeinsamen Hautfarbe oder sexuellen Präferenz hinausweise.
Den Anspruch erheben, nur für sich selbst sprechen zu wollen, weil sie die Furcht haben, dass ihr eigenes Leben durch das Leben der anderen vernichtet wird.
Dieser Anspruch müsse respektiert werden, aber dabei dürfe es nicht stehen bleiben, so Bude. Und auch die Übersetzerinnen und Übersetzer bestanden darauf, sie übersetzen Texte, nicht Hautfarben. In dem allgemeinen Weltwesen, das über eine Gruppenidentität dann doch weit hinausweist.
Verstehen und übersetzen, Ludger Fittkau über eine Diskussion der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.